Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist Bundestrainer Kersten Holthausen zu Gast. Er ist am Stützpunkt in Berlin und er hat wirklich sehr, sehr viele spannende Dinge zu erzählen, wie der Alltag an so einem Stützpunkt eigentlich abläuft, wie da die AthletInnen gesichtet werden und noch vieles mehr. Also in diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Schönen guten Morgen, Kersten Holthausen. Na, alles klar bei dir? Wie geht's?
Hi Max, mir geht's soweit gut, kann mich nicht beklagen. Wir sind gerade mehr oder weniger kurz vor der Saison, vom Saisonstart und entsprechend wird es langsam hektischer, aber noch ist alles bestens bei mir.
Und damit du uns einmal so ein bisschen abholst, wo bist du denn eigentlich gerade?
Ich sitze gerade in meiner Wohnung in Berlin. Ich bin ja Bundestrainer für den männlichen Bereich und das Ganze dann mehr oder weniger hier am Stützpunkt, am Olympiastützpunkt Berlin. Und habe quasi meine Wohnung nur 3 Minuten mit dem Fahrrad entfernt zum Stützpunkt. Das passt also ganz gut.
Ja, das klingt ja eigentlich schon mal ganz angenehm, wenn das einfach so um die Ecke ist. Vielleicht kannst du uns nochmal etwas genauer erklären, was du da eigentlich machst, beziehungsweise wie die ganze Struktur da vor Ort eigentlich ist. Also du bist Bundestrainer, bist in Berlin, aber viele der Teams sind ja nun auch in Hamburg. Wie genau funktioniert das eigentlich alles?
Ja, also wir haben ja im Prinzip im Beachvolleyballbereich 3 Stützpunkte. Davon den Erwachsenenstützpunkt, sage ich mal, das ist der in Hamburg, wo die Nationalteams mehr oder weniger unterkommen. Dann gibt es 2 Nachwuchsstützpunkte. Einer davon ist in Stuttgart. Da sind aktuell ausschließlich Mädchen. Dort ist auch Paul Becker als Nachwuchsbundestrainer für den weiblichen Bereich. Naja, und der letzte Stützpunkt, das ist der hier in Berlin. Wir haben hier aber sowohl Jungs als auch Mädchen. Und ich bin hier der verantwortliche Bundestrainer. Habe natürlich mit Christian Schumann und Manuel Ricke meine beiden Stützpunkttrainer, die mich hier tagtäglich unterstützen.
Und seit wann machst du das?
Ich bin offiziell Bundestrainer seit dem 01.01.2023 und war davor gut 2 Jahre Stützpunkttrainer, also in der Funktion, in der Christian jetzt ist. Und bin davor quasi Bundestrainer bei den Damen in Hamburg gewesen.
Und wer trainiert jetzt da bei dir? Also wie funktioniert das? Wer kommt an diesen Stützpunkt denn tatsächlich?
Ich gehe erstmal auf deine erste Frage ein. Also wer trainiert alles bei uns? Wir haben im Prinzip alle 2 Jahre immer eine Sichtung. Das wird jetzt ein kleines bisschen anders werden. Also wir werden jedes Jahr sichten. Und dann danach laden wir vielversprechende Talente nach Berlin an den Stützpunkt ein. Und das sind dann so die Nachwuchskaderathleten. Davon haben wir im Beachbereich immer so, ich sag mal, pro Jahrgang 3 bis 4. Können aber auch mal mehr oder mal weniger sein. Und wir haben aktuell im Prinzip alles, was so im männlichen Bereich, ich sag mal, von 16 bis 22 unterwegs ist. Also im Prinzip alle Athleten, die noch Nachwuchsmeisterschaften spielen dürfen.
Und das sind denn jetzt gerade auch tatsächlich so pro Jahrgang 4 oder sowas in die Richtung?
Ja, ein bisschen weniger sind schon, weil wir halt teilweise diese Doppeljahrgänge hatten. Also wenn ich jetzt mal mir die Jahrgänge 2005, 2006 anschaue, da haben wir im Prinzip in jedem Jahrgang immer 2 Vertreter. Wir haben in den letzten Jahren doch relativ viele Athleten nach oben, nach Hamburg abgegeben. Ich glaube, bei den Jungs waren es in den letzten 3 Jahren 6 Athleten. Und entsprechend haben wir auch ein bisschen mehr Platz dann gehabt. Die Trainingsgruppen sind kleiner geworden, sodass wir dann auch in der Lage waren, noch 1, 2 Athleten mehr mit nach Berlin einzuladen.
Und wenn du jetzt sagst, da findet eine Sichtung statt, wie funktioniert sowas? Also wie werden solche Athleten gesichtet?
Ja, du musst dir halt vorstellen, es gibt halt den Bundespokal in der Halle. Der ist in dem ersten Jahr für die Nachwuchsathleten quasi noch geteilt. Da gibt es dann einen im nördlichen Bereich, einen im südlichen Bereich und dann wird Deutschland quasi einmal so halbiert. Dort sind wir Bundestrainer dann angehalten, hinzufahren. Wir machen im Vorfeld immer so ein paar Testungen. Das ist aber auch jetzt relativ neu etabliert. Und dann schauen wir uns dort Athleten an. Ich werde dann im Austausch mit dem Bundestrainer für den Hallenbereich, Dominik von Kähnel, beschließen wir quasi, welche Jungs wir dann einladen werden für die Sichtung. Und das Ganze passiert Nord wie Süd. Dann gibt es später im Jahr noch den Bundespokal Beachvolleyball. Da gibt es aber auch eine Neuerung. Und anhand der Jungs, die wir dort sehen, machen wir dann quasi die Einladung fertig und versuchen dann bei der Sichtung uns dann genauer Gedanken zu machen, welche 25 Jungs wir dann nominieren.
Die dann in den gesammelten Topf kommen, Halle Beach?
Tatsächlich haben wir es beim letzten Mal so gemacht, dass wir gesagt haben, wir dröseln gar nicht so auf, dass es jetzt Beachkader-Athleten gibt oder Hallenkader, sondern wir etablieren mehr oder weniger einen großen Pool an Spielern. Und da ist dann schon klar festgelegt, wer auch Affinität für beide Untergründe hat oder wer Affinität für Beachvolleyball nur hat oder ausschließlich für Halle. Und das gibt uns die Freiheiten, dass wir aus diesem Pool an Spielern uns da mehr oder weniger frei wählen dürfen, wen wir dann auch auf die Lehrgänge mit einladen. Da gibt es ganz klare Vorschriften vom BMI und vom DOSB. Du kannst halt im Prinzip für die offiziellen Maßnahmen nur einen gewissen Teil auch wirklich an Kaderathleten einladen oder halt dann einen kleinen Teil an Athleten, die du dir vielleicht noch dann anschauen möchtest. Also ich sag mal so Quereinsteiger oder Spätstarter.
Und dann gibt es ja diesen Topf von Leuten, die vielleicht auch interessant sind für den Beachvolleyball. Und wie viel haben die denn da mitzureden dabei? Haben die da selber was zu sagen oder wird das für die komplett entschieden von euch?
Nein, um Gottes Willen. Also das ist für mich ganz wichtig. Das ist so ein kleines bisschen meine Philosophie, die ich fahre. Also ich werde keinem Athleten hinterherrennen und sagen, bitte, spiel doch Beachvolleyball. Sondern das müssen die schon intrinsisch motiviert quasi selber verfolgen. Und das war in den letzten Jahren relativ schwierig, weil wir ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht hatten. Als kleines Beispiel bei der Sichtung im vorletzten Jahr, da war es dann so, dass wir eingangs wirklich mit jedem Athleten gesprochen haben und 80% der Athleten dort, die haben mir gesagt, sie finden Beachvolleyball irgendwie ganz cool, aber sie haben selber auch nie Beachvolleyball trainiert, geschweige denn irgendwelche Turniere gespielt. Und das ist natürlich fatal. Und da haben wir dann richtig ran geschraubt, weil das muss aus unserer Sicht anders werden, wenn die zu so einer Sichtung kommen, zu dieser zentralen Sichtung, so nennt sich das Ganze, dann müssen die eigentlich Erfahrungswerte auf beiden Untergründen gesammelt haben. Ansonsten kannst du halt ja keine gescheite Aussage treffen, welchen Untergrund du denn favorisierst oder wo du dir dann auch deinen Karriereweg vorstellen kannst.
Hast du denn das Gefühl, dass sich da schon irgendwas verändert? Das klingt ja so, als wäre da eher eine größere Reform notwendig, sodass man auf Landesverbandsebene oder auf Vereinsebene da was machen muss. Wird da was gemacht und hast du da überhaupt Kapazitäten, dir über sowas Gedanken zu machen?
Also tatsächlich ist da eine ganz wichtige Stelle Michael Warm, der ja unser Nachwuchsleistungskoordinator ist. Und Paul und ich, wir sind in unserer Funktion als Bundestrainer dann auf Micha zugegangen und wir haben gesagt, Micha, wir brauchen da eine Veränderung. Aus unserer Sicht ist es eher kontraproduktiv, ja, wenn wir da ein Jahr später erst den Bundespokal Beachvolleyball haben. Und tatsächlich greifen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal diese Maßnahmen. Also für uns wird der Bundespokal Beachvolleyball, so wie wir ihn geplant haben, ein Projekt sein, wo wir versuchen, diesen Schnitt zur Halle ein kleines bisschen kleiner zu gestalten und vor allen Dingen dann den Athleten, die wir auf der Sichtung haben, die Möglichkeit zu geben, mal im Vorfeld Beachvolleyball-Erfahrung im Turnier und im Training überhaupt gehabt zu haben, weil das war in den letzten Jahren einfach nicht der Fall. Also wir sind da schon um Veränderungen bedacht. Die nächste Veränderung ist, der Bundespokal wurde ansonsten im U17-Bereich gespielt, der wird jetzt quasi dann im U16-Bereich gespielt und dazu auch nicht 2 gegen 2, sondern wir spielen 4 gegen 4. Hat für uns den charmanten Vorteil, dass wir einfach mehr Athleten sehen und für gerade im weiblichen Bereich, aber auch im männlichen Bereich, das muss man ganz klar sagen, ist es doch immer noch ein Riesenschritt zu sagen, okay, ich spiele nur mit einer Person, da geht dann dieses Mannschaftsgefüge aus der Halle so ein kleines bisschen verloren und wenn man das gar nicht kennt, mit einem Partner alleine auf dem Feld zu stehen, dann fühlt man sich wahrscheinlich ein kleines bisschen überfordert und kann sich gar nicht so frei bewegen. Deswegen wollen wir da einfach so eine Art Mischform etablieren. Wir glauben, das ist ein guter Schritt. Und ja, da haben wir uns jetzt entgegen vieler Kontroversen durchgesetzt. Und dieses Jahr wird der Bundespokal dann zum ersten Mal im U16-Bereich 4 gegen 4 gespielt.
Ja, ich habe in dem Bereich auf jeden Fall auch ein paar Diskussionen mitbekommen. Und das Spiel verändert sich ja schon ein kleines bisschen, wenn man da jetzt 4 gegen 4 spielt. Meinst du denn trotzdem, dass man da genauso gut sichten kann? Natürlich werden es ein paar mehr Athleten, die man dann begutachten kann. Aber das Spiel, was sie spielen, ist ja schon ein anderes.
Tatsächlich, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich war jetzt die letzten 3 Jahre auf dem Bundespokal Beachvolleyball. Und das hat aus meiner Sicht auch nicht wirklich viel mit dem Zielspiel zu tun. Bei den Jungs schon ein bisschen eher, bei den Mädels eher gar nicht. Und ich glaube, dass es schon ein Schritt ist, der natürlich auch nach hinten losgehen kann. Ja, deswegen, das ist so ein Probedurchgang, den wir quasi dieses Jahr durchlaufen. Wir sind da sehr bemüht, dass das alles sauber abläuft. Aber wir können nicht dafür garantieren, dass das jetzt unsere Lösung ist. Nur aus unserer Sicht musste irgendwas passieren, da musste eine Anpassung stattfinden. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also wenn Olympiasieger offiziell 4 gegen 4 spielen, so wie das in den USA häufiger passiert, dann kann das gar nicht so weit weg von dem Zielspiel sein, was wir dann Beachvolleyball nennen.
Ein anderes Argument, was da immer angeführt wurde, war, dass sich da die Spielerinnen und Spieler vielleicht zu früh spezialisieren können, dass sie dann da zum Zuspieler oder nur zum Annahmespieler dann schon auf dem, in dem Alter werden. Ist das irgendwie bei euch mit auf dem Zettel, dass das beachtet wird?
Ja, also das kann tatsächlich passieren. Das ist eine Gefahr, die ich so gerade benannt habe, aber auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt mal umdrehen, wir sind froh, wenn die Athleten überhaupt Beachvolleyball-Erfahrung mitbekommen vor einer Sichtung. Also das ist aus unserer Sicht der große Mehrwert, den wir dabei haben und gar nicht so sehr, ob jetzt ein Athlet nur Zuspieler ist oder der eine nur annimmt oder der andere nur angreift. Da wird, glaube ich, sehr, sehr häufig sehr, sehr eng gedacht. Und ich habe mich tatsächlich Anfang des Jahres mit Markus Diekmann sehr viel ausgetauscht. Und wir verstehen gar nicht, warum wir, nicht so wie früher auch, warum wir nicht Athleten haben, die einfach noch relativ lange beide spielen. Ja, also im Prinzip sind die beiden Sportarten ja gar nicht so extrem weit auseinander. Die Grundtechniken sind irgendwo gleich. Klar, es gibt immer wieder ein paar Timing-Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen für einen Athleten, den wir ausbilden wollen, kann es doch nicht verkehrt sein, einfach beide Untergründe bis zu einem gewissen Niveau zu spielen. Und dann, wenn natürlich diese persönliche Richtung dann auf einen Untergrund geht, ist es ja völlig okay. Aber dass wir zumindest bis zu einem gewissen Grad beide Untergründe ausbilden, hat aus meiner Sicht sehr, sehr charmant. Und in der Grundausbildung muss das auch eigentlich passieren. Ja, also wenn ich mir die großen Schlagsingen vorstelle, die in der Halle ganz gut funktionieren, stell dir mal den Mehrwert vor, den die haben, wenn die auf dem unebenen Sand vielleicht deutlich mehr Ballkontakte genießen als zum Beispiel in der Halle. Ja, wenn ich mir die Mittelblocker anschaue, die eigentlich nur vor einem Angriff rumspringen und ein bisschen blocken, ja, wie sollen die denn Pritschen baggern lernen? Und Pritschen baggern, na, das muss ich ja niemandem erzählen, sind einfach Basics. So, und wenn die dann schon anfangen mit 13, 14, 15 Jahren auf diese eine Position, dann müssen wir uns ja keine Gedanken darüber machen, dass unsere Mittelblocker vielleicht nicht so die besten Zuspieler sind oder vielleicht, wenn sie mal danach im Aufschlag hinten in die Defense müssen, keinen Ball mehr nach vorne verteidigen. Also aus meiner Sicht wird da immer sehr, sehr extrem gedacht. Und ich glaube, da müssen wir uns mal ein bisschen frei von machen.
Und wann ist da denn wirklich so die Grenze, wo vielleicht Schluss ist? Also wie alt sind denn überhaupt die, die da jetzt zu euch kommen? Und müssen die sich da denn schon entscheiden? Oder haben die noch, beziehungsweise wie lange haben die noch die Möglichkeit, Indoor und eben Beachvolleyball zu spielen?
Also das ist ja das Gute hier bei uns in Berlin. Die können tatsächlich beides machen. Ja, dann muss im Vorfeld muss das Ganze abgesprochen werden, ob die jetzt ausschließlich für Beachvolleyball an den Stützpunkt kommen oder für so eine Mischvariante. Und wir haben tatsächlich Athleten. Da gibt es verschiedenste Konstrukte, da wird sehr individuell versucht, Modelle zu finden. Wenn ich jetzt mal Tristan Fröbel mir als Beispiel nehme. Tristan ist jetzt in seinem dritten Jahr am Stützpunkt. In seinem ersten Jahr hat er ausschließlich Halle gespielt, ist dann nach seinem ersten Jahr Ende des Sommers zu uns in Sand gekommen und hat dann jetzt nach seinen zwei Jahren am Stützpunkt Ende letzten Sommers entschieden, dass er weiter Beachvolleyball spielen möchte. Ja, und das wäre ein Modell. Es gibt aber auch verschiedene Modelle, wo man sagt, okay, die nehmen halt zum Beispiel drei Viertel der Hallensaison mit und nehmen dann die Vorbereitung oder machen dann die Vorbereitung im Sand, um entsprechend sich da auch zu schulen und vorbereitet zu sein für die internationalen Höhepunkte. Also da haben wir zwei Athleten, die kommen tatsächlich heute an. Die wären so Kandidaten für, also die machen eine Probewoche bei uns am Stützpunkt und dann wären das so Kandidaten für eine kombinierte Ausbildung, so nennen wir das ja.
Ja. Ja, spannend. Eine Frage habe ich noch zu Sichtungen etc. Eigentlich die letzte auch dazu. Wenn ihr denn da vor Ort seid und sichtet, wie wird dann entschieden, wer genommen wird? Also was für Kriterien werden da erhoben? Wird das, da sind ja sicherlich dann mehrere Augen, irgendwie mehrere TrainerInnen, die das dann machen. Und ist das denn so ein höchst mathematischer Prozess, wo irgendwelche verschiedenen Werte erhoben werden und Kriterien gewichtet werden? Oder geht es dann auch, ja, weiß ich nicht, um das Bauchgefühl von euch Trainern?
Also wir nehmen sehr viele Zahlen auf. Wir machen im Vorfeld ein Screening von der Athletik, von Beweglichkeit. Wir haben seit der letzten Sichtung auch tatsächlich psychologische Gutachten, die damit einfließen. Dann ist es aber eigentlich am Ende des Tages so, dass wir schon sehr, sehr stark einfach auch auf Körpergröße oder zumindest auch auf die Körpergrößen der Eltern schauen, ja, damit wir so eine Tendenz erkennen, wo es hingehen kann. Ja, die werden natürlich auch vermessen. Da gibt es dann so eine vage Einschätzung, wie groß sie dann werden. Und naja, die ganz Kleinen, also jetzt speziell für mich als Beachvolleyballtrainer, die ganz Kleinen, ich sag mal so, die so 1,75 groß sind, ja, die fallen dann einfach leider raus. Ja, das sind dann immer noch Kandidaten für die Halle. Da hatten wir jetzt bei der letzten Sichtung zwei Jungs dabei. Die werden nicht größer als 1,80, aber aus meiner Sicht sind das Kandidaten, die wir irgendwann auch in der Halle als Liberos spielen können. Ja, aber tatsächlich hast du dann recht. Da wird dann erstmal auf Größe geschaut oder auch generell, wie sind die in der Lage, vielleicht auch in der Außendarstellung im Training, sind die in der Lage, ihre Mitspieler mitzuziehen? Sind die extrovertiert? Sind sie introvertiert? Was sehr, sehr häufig in dem jungen Alter noch der Fall ist. Also es gibt verschiedene Faktoren, die damit eingerechnet werden. Und dann wird tatsächlich von einem Gremium, das wird dann aus den Schützpunkttrainern, aus einigen Landestrainern, aber vor allen Dingen dann aus uns Bundestrainern gebildet. Und da setzen wir uns zusammen und reden über jeden einzelnen Athleten und schauen, was der für eine Perspektive bringen könnte und wo wir diese Perspektive sehen.
Ja, war doch nicht die letzte Frage, sondern habt ihr denn, oder in welchem Maße habt ihr Gespräche mit den Athleten, und um rauszufinden, wie viel Bock die eigentlich auch drauf haben, auch Leistungssport zu machen, weil das ist ja schon irgendwie ein wichtiger Faktor.
Ja, haben wir tatsächlich. Also im Vorfeld, wenn wir halt fragen, wie sieht so eure Affinität aus, eher für Halle, eher für Sand, oder könnt ihr euch beides vorstellen, dann wird natürlich auch gefragt, könnt ihr euch überhaupt eine Leistungssportkarriere vorstellen, weil das bringt ja schon viele Entbehrungen mit sich. Und wir hatten jetzt schon vermehrt Jungs, die gesagt haben, ja, eigentlich gar nicht so sehr. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, warum sind die beim zu einer Sichtung eingeladen? Also dann müssten halt die Landestrainer im Vorfeld mal nachfragen, hey, macht das aus eurer Sicht überhaupt Sinn, dass ihr da auflauft? Naja, aber in den meisten Fällen gehen wir einfach mal davon aus, wenn die dort eingeladen werden auf so eine Sichtung der Nationalmannschaft, dann wollen die da schon diese Leistungssportkarriere gehen, ja.
Okay, und dann sagst du, die Landestrainer müssen dann dies und jenes dann irgendwie machen. Wie funktioniert denn das eigentlich? Also gibt es da irgendwie so einen Kommunikationskanal und Weg, wie ihr mit den Landestrainern euch austauscht, dass dann auch alle irgendwie auf den gleichen Nenner kommen und ja, vielleicht die gleiche Grundausbildung weitergeben können? Und wie läuft da generell die Kommunikation zwischen euch und den Landestrainern?
Ja, dieses Thema gehen wir gerade so vermehrt an. Also wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Athleten gerade im athletischen Bereich nicht gut genug ausgebildet werden. Das startet dann aber schon relativ früh. Also auf Vereinsebene, da haben die Landestrainer in den seltensten Fällen Einfluss drauf. Und zieht sich dabei leider auch bis nach oben, bis sehr, sehr weit nach oben. Und das sind teilweise Basics, die wir einfach gar nicht mehr aufarbeiten können. Da sind uns andere Länder deutlich voraus. Also wenn ich mir die Amerikaner oder die Kanadier auch anschaue, ja, da müssen wir uns keine Gedanken darüber machen. Die sind in ihrer Grundausbildung, zumindest im athletischen Bereich, so viel weiter als wir. Wir fangen gerade damit an, dass wir unseren Jüngsten erlauben, überhaupt Krafttraining zu machen. Ja, da gab es ja immer sehr, sehr viele Streitigkeiten darüber, ist das jetzt gesund, dürfen wir mit Eigengewicht arbeiten, bis jetzt eine Erkenntnis dann kam, die gesagt hat, hey, man kann auch schon in jungen Jahren mit Krafttraining anfangen, das muss dann aber richtig dosiert sein. Und da gibt es von uns immer wieder Anweisungen. Wir sind auch als Verband daran interessiert, dass wir das Ganze möglichst einfach in vereinfachter Form auch an Vereinstrainer herantragen. Da wird es dann, also gab viele Überlegungen, wir versuchen jetzt gerade an der App zu arbeiten, wo man ganz schnell einfach Zugriff auf diese Inhalte hat. Und dann haben wir die Hoffnung, dass Vereinstrainer oder auch Landestrainer dann eher gewillt sind, diese Basics einfach auch mal anzusteuern. Es gibt aber auch Abfragen, ich hatte das gerade erzählt, wir machen diese Testung vor den Bundespokalen, diese athletischen Testungen, und dafür gibt es auch Punkte. Das heißt, wenn ein Landesverband gar kein Athletiktraining macht, ja, und entsprechend sehen dann auch die Werte der Athleten aus, gibt es halt weniger Punkte, und das läuft nachher am Ende in so ein Tableau ein. Und wenn du halt dann da keine Punkte gewinnst, dann wirst du am Ende des Tableaus halt dich auch eher unten wiederfinden, und entsprechend sieht dann auch so die Beförderung aus. Ja, also uns ist schon daran gelegen, dass wir versuchen, das Ganze zu unterstützen. Wir haben auch regelmäßig Austausch. Also es gibt zum Beispiel alle 4 bis 6 Wochen so eine Landestrainerrunde. Da sind da alle Kollegen eingeladen, und dann erzählen Dominik und ich ein bisschen was zu den letzten Wochen oder zu Höhepunkten, wie sie gelaufen sind. Dann gibt es aber auch einmal im Jahr die große Landestrainerkonferenz, die war im Dezember in Leipzig. Da werden dann Themen vorgestellt. In diesem Jahr haben wir Bundestrainer auch immer wieder einzelne Teilbereiche gehabt, aus unserer Sicht sehr wichtige Teilbereiche in der Technikausbildung, die mal angesprochen wurden, die auch praktisch gezeigt wurden. Und unsere Hoffnung ist dann, dass die Landestrainer das in ihre Landesverbände tragen und entsprechend auch dann zu den Vereinstrainern.
Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass es da diesen Austausch überhaupt gibt. Also das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Das war sicherlich nicht immer so der Fall. Wenn ich jetzt dran denke an euren täglichen Trainingsalltag da in Berlin, frage ich mich, wie das eigentlich aussieht und auch, ob sich da das Training groß unterscheidet, was in den verschiedenen Altersgruppen abgehalten wird, ob sich da die Trainingsanteile von Techniktraining, Athletiktraining und so weiter stark unterscheiden und wie das eigentlich generell da bei euch aufgeteilt und angegangen wird.
Also wir haben ein relativ großes Trainerteam. Du musst dir vorstellen, wir haben bei den Jungs aktuell 9 Athleten, bei den Mädels sind es 4 Athletinnen und ich sage mal so, die Schützpunkttrainer mit Manuel Ricke für den weiblichen Bereich und Christian Schumann für den männlichen Bereich. Ich als Bundestrainer dann auch eher für die Jungs, weil auch da einfach mit 9 Athleten als Trainer alleine, das ist schon relativ viel. Wir haben dann 3 Athletiktrainer, die quasi die Athletikpläne schreiben, die sich aber auch immer regelmäßig Feedback von unserem Trainingswissenschaftler für den Beachbereich Bernd Schlesinger aus Hamburg holen. Wir haben ja 2-mal im Jahr diese Kraft-Leistungsdiagnostik und anhand der Ergebnisse dort werden dann die Pläne erstellt. Das machen die 3 Athletiktrainer also. Dann haben wir Gott sei Dank mit Viktoria Bienek noch eine weitere Balltrainerin, die das Ganze mal mit begleitet, war, muss ich ja nicht erzählen, Tori ja viele Jahre Nationalspielerin gewesen, ja, die wohnt quasi eine Querstraße zum Stützpunkt entfernt und die bringt sich da auch sehr, sehr gut ein, bin ich sehr glücklich, dass sie das macht. Also das ist so mehr oder weniger der Apparat am Athleten. Wir haben aber über den USP auch noch die Möglichkeit, über Psychologen oder über Physiotherapeuten in den verschiedensten Bereichen nochmal nachzuarbeiten. Es gibt auch Karriereplanung, das ist dann aber nicht als DVV, sondern eher als OSP Berlin. Wenn ich jetzt so die Struktur erklären müsste, also wir sind gerade ja in der Vorbereitung, also da haben wir eher so den athletischen Aufbau. Das heißt, dass unsere Athleten aktuell 5-mal in der Woche, jeweils immer morgens, also von Montags bis Freitags, nur Athletiktraining machen. Ja, das ist dann 3-mal Krafttraining. Dann haben wir 2-mal wirklich Athletiktraining, also auf dem Sand. Und das andere ist dann in der Leichtathletikhalle. Das macht dann mit Erik Wunderlich, der kommt aus der Leichtathletik. Und das ist dann so ein bisschen Laufschule oder Rhythmisierung, manchmal auch Sprungtechnik. Also da versuchen wir wirklich so ganzheitlich zu arbeiten. Nachmittags ist es so, dass wir eigentlich ausschließlich am Ball unterwegs sind und da sind wir sehr gemischt unterwegs. Also wir haben das jetzt in diesem Winter mal versucht, dass wir montags so eine gemischte Gruppe haben zwischen Abwehrspielern und Blockspielern, also halt jeweils die Jungs und Mädels und wollten gucken, für welche Bereiche das da Mehrwerte gibt. Das war ganz spannend. Das macht nur Christian an das Training zusammen mit dem Manu. Ich bin dann mehr oder weniger Dienstag, Mittwoch und Freitag am Stützpunkt und mache dann da nachmittags das Balltraining immer wieder in Unterstützung von Christian oder auch Tori. Manchmal ist es für mich auch super angenehm, wenn die beiden das Training dann leiten und ich kann einfach nur zuschauen, ja, oder mir auch mal Zeit für 1-2 Athleten nehmen und die dann so ein bisschen mehr mit Input befeuern. Das ist dann schon aus meiner Sicht richtig angenehm und ich saß vor 3 Wochen da und dachte mir, Mensch, das ist so ein gutes Konstrukt, ja, wenn wir es damals schon gehabt hätten. Ich meine, ich war selber vor 20 Jahren Athlet am Stützpunkt und muss einfach sagen, das ist so ein Mehrwert, den wir gerade haben. Also es macht richtig Spaß zu arbeiten und ich glaube, die Athleten ziehen dann auch ein entsprechend positives Fazit daraus.
Und wie kann ich mir bei euch so den Split vorstellen zwischen Techniktraining und so Spielfähigkeit generell? Wie ist da so deine Philosophie? Was trainierst du da gerade? Beziehungsweise habt ihr da eine gemeinsame Philosophie am Stützpunkt?
Richtig schwierig. Ich habe im Laufe der Zeit im Nachwuchsbereich meine Philosophie echt stark umgeändert, sozusagen. Ich bin ja 2020 aus Hamburg nach Berlin gegangen und habe da mehr oder weniger mit den Jungs so gearbeitet, wie ich das vorher mit den Nationalspielerinnen gemacht habe. Und gerade im Winter bist du ja sehr, sehr technikbasiert und auch da hat der Fokus eher so dieser athletische Aufbau. Aber Spielfähigkeit ist eigentlich, das kommt dann eher so im Frühjahr und wahrscheinlich dann so auf den ersten Turnieren. Und ich habe es ähnlich gemacht. Das heißt, ich habe dann nach der Schule, wenn die dann kamen um 16 Uhr, habe ich die dann 2 Stunden lang mit Techniktraining und ganz, ganz harten Input quasi versehen. Und die sind mir teilweise wirklich weggebrochen. Also du hast dann gemerkt, die waren halt nicht in der Lage, das so umzusetzen. Und das war der Moment, wo ich mich dann hinterfragt habe und überlegt habe, macht das überhaupt so viel Sinn? Ich bin mittlerweile deutlich weiter und denke, nee, dieses reine Techniktraining, was vielleicht in Hamburg gemacht wird, so extrem können wir das mit diesen Nachwuchsathleten gar nicht machen, ja, weil die noch keine Vollprofis sind, so wie in Hamburg, ja, die trainieren morgens und nachmittags, können sich zwischendurch hinlegen, was Gutes essen, und das haben wir ja hier in Berlin einfach nicht, ja, die sind morgens, sind die im Training, dann sind die 6, 7, 8 Stunden in der Schule und dann kommen die zu uns, das heißt, da können wir nicht erwarten, dass sie dann so funktionieren wie unsere Besten. Also da musste ich mich schon deutlich hinterfragen. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, dass wir schon versuchen, am Anfang der Woche eher den Fokus auf die Technik zu legen und dann im Verlauf der Woche gar nicht mehr so explizit und isoliert zu arbeiten, sondern das Ganze dann in deutlich komplexere Situationen einzubinden. Und Freitags ist dann eher so ein Spieltraining. Und der Fokus, den wir uns dann aber für die Woche genommen haben, der soll dann auch quasi über die Woche hinweg zu sehen sein und wird dann immer wieder mal angesprochen oder zumindest der Hinweise geben.
Hast du, wenn es um Techniktraining geht oder generell um Technik im Beachvolleyball, so ein Steckenpferd, was dir so besonders wichtig ist? Das haben ja viele Trainer irgendwie, dass sie auf einen Bereich besonders achten. Was wäre das so bei dir?
Also wahrscheinlich zwei Teilbereiche. Das eine ist Annahme und vor allen Dingen die Bewegung in der Annahme, also gerade seitliche Annahme. Das Herausbewegen aus der Flugbahn des Balles und dann auch wirklich bewusst mit der seitlichen Annahme zu arbeiten, weil sie halt deutlich einfacher zu lesen ist, zumindest bei Floataufschlägen. Und das zweite ist die Schlagschleife im Angriff. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Streitigkeiten drüber. Ich glaube, wir haben für uns einen ganz guten Weg gefunden. Ich bin aber auch mittlerweile an einem Punkt, also ich habe viele, viele sehr, sehr gute Trainer auf der World Tour kennenlernen dürfen. Ich habe vielen Austausch mit Jürgen Wagner betrieben, mit Markus Siegmann damals, als ich bei Armin und Clemens mit im Trainerteam war. Ich habe sehr, sehr viel mit Hans auch mich unterhalten. Also ich habe quasi von den Besten in Deutschland was mitnehmen dürfen. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, oder auch in Hamburg, als ich mit Morf und Helke gearbeitet habe, ja auch aus meiner Sicht zwei exzellente Trainer. Und das ist natürlich überall Mehrwert, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, es gibt nicht diese eine richtige Technik, sondern es gibt immer wieder Anpassungen. Und am Ende des Tages, und das ist meine Erkenntnis aus den letzten 2, 3 Jahren im Nachwuchsbereich, am Ende des Tages ist es scheißegal, ob du den Ball mit einer parallelen Schrittstellung zuspielst oder ob die Beine leicht versetzt sind. Das ist wirklich ganz egal, solange er ankommt mit einer gewissen Konstanz. Und das machen zum Beispiel die Brasilianer. Ja, da gibt es ja das schöne Beispiel. Wir Deutschen, wir überlegen uns, wie wir den Winkel stellen müssen und welche Körperbereiche wir aktivieren müssen, um den Ball irgendwo in die Ecke zu werfen. Ja, und die Brasilianer, da sagt der Trainer einfach, wirf den Ball in die Ecke. Ja, und dann machen die. Und das ist so aus meiner Sicht der große Unterschied. Ich glaube, wir müssen gerade im Nachwuchsbereich deutlich weiter dahin kommen, dass eher das Ziel vorangestellt wird. Natürlich unterstütze ich den Weg, weil, naja, am Ende des Tages ist der Weg das Ziel. Das ist übrigens ein sehr schöner Leitspruch von Jürgen Wagner. Das habe ich mir schon angenommen. Aber am Ende des Tages ist es ganz egal, wie der Ball dorthin kommt. Hauptsache, er kommt dorthin. Zu den Schweden, ich meine, sind jetzt aller Munde, auch wenn sie das Finale jetzt doch ziemlich arg verloren haben. Wenn ich mich zurückerinnere, ja, die machen das jetzt, also ich habe die das erste Mal vor 4 Jahren gesehen, bei, es war glaube ich die U22-EM und da haben wir noch mit Robin und Lukas gegen die beiden gewonnen. Und da haben wir im Training im Vorfeld mit denen trainiert und die waren halt da schon zweite Bälle, Sprung zu Spiele. Und ich hatte halt so eine Spielform mir ausgesucht und da sagt der Trainer so, nee, das passt eigentlich gar nicht so für die beiden, weil, naja, das machen sie im Spiel auch nicht und sie würden halt im Training nur das machen, was sie im Spiel auch machen. Und da habe ich echt drüber nachgedacht und ich dachte mir so, ja, komm, aber Sprung zu Spiel, das wird sie im Sand eh nicht durchsetzen. Ja, das habe ich damals wirklich so gedacht und mittlerweile ist es einfach auch eine Anforderung und hat mich echt ganz, ganz stark zum Nachdenken angeregt. Und bei der letzten U21-WM im November, da waren wir in Thailand, waren die einzige Nation mit 2 Teams in der Top 10. Ja, ich glaube auch, dass wir so in ruhigen, isolierten Situationen das beste Zuspiel, obere Zuspiel weltweit haben. Aber das ist nicht mehr die Anforderung. Ja, mittlerweile musst du zweite Bälle antäuschen, du musst Sprungzuspiel spielen können. Und das ist ein Punkt, den wir jetzt noch nicht so ausbilden. Wir haben jetzt im Winter damit angefangen. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird, wie das aber auch in Hamburg angenommen wird bei den Erwachsenen. Also der Beachvolleyball macht gerade so eine Entwicklung, zumindest in Deutschland, durch. Ja.
Und das ist denn jetzt tatsächlich bei euch einfach Trainingsinhalt ganz normal, das bisschen weiter zu gestalten, zu öffnen, Sprungzuspiele zu trainieren, als Option irgendwie darzustellen?
Also bei uns im Sinne der Grundausbildung machen das alle. Also egal, ob das jetzt die Jungs mit 1,90 sind oder die mit 2,04 Meter. Das kann ja auch einfach als koordinative Anforderung genutzt werden. Ja, also schaden kannst den Großen halt auch nicht, auch wenn das am Anfang eher ein bisschen behäbig aussieht. Wenn ich jetzt mal wieder Tristan Fröbel als Beispiel reinnehme, Tristan ist von seinen Bewegungen her alles andere, was man, also als filigran, ja, ist halt, wenn er so auf die zukommt, ich glaube, der hat ein bisschen mehr als 100 Kilo, ja, auf 2,05 Meter verteilt, ja, ist ein richtiger Ochse. Und dass der sich natürlich nicht so bewegt wie zum Beispiel jetzt ein Louis Wüst, ist ja völlig klar. Ja, aber für ihn ist das eine Anforderung und er macht das mittlerweile auch ganz gescheit. Nach einigen Diskussionen am Anfang hat er auch mittlerweile verstanden, was wir damit bewirken wollen. Und tatsächlich war es am Anfang ein Kampf bei allen Athleten, das so als Standard zu etablieren. Mittlerweile ist die Idee, ist glaube ich allen klar. Und es wird jetzt gerade doch, also es findet immer häufiger Anwendung, eher noch in isolierten Situationen, also wir machen am Anfang immer so einen Zuspielzirkel und der wird jetzt ausschließlich auch gesprungen. Aber auch in Übungsform ist dann halt schon mal die Anforderung, dass wir halt viel Sprung-Zuspiel machen wollen. Ja? Und ja, das hat bei uns quasi diesen Übergang in die tägliche Arbeit gefunden.
Ja, also was ich mich noch nicht gefragt habe, als ich in Landeskader-Zeiten war, da haben wir eigentlich ausschließlich im Training frontal zugespielt. Also das war eigentlich, wenn wir Zuspielübungen gemacht haben, ging es eigentlich primär immer ums frontale Zuspiel. Jetzt sieht man eigentlich überall, selbst auf der deutschen Tour, aber auch international, dass das laterale Zuspiel einfach mega an Bedeutung gewinnt, viel häufiger vorkommt. Ist das auch Thema bei euch, einfach deutlich mehr eben lateral zuzuspielen, um diese Option eben auch noch mitzuhaben?
Tatsächlich reden wir gar nicht mehr so stark darüber, über frontal oder lateral, sondern es wird einfach gemacht. Ja, manchmal gibt es natürlich den Hinweis, okay, wir spielen jetzt nur noch frontal zu oder wir versuchen lateral zuzuspielen. Aber da differenzieren wir gar nicht mehr so stark, sondern es ist dann für uns nur noch oberes Zuspiel. Und am Ende des Tages geht es einfach darum, dass du versuchen musst, also du kriegst ja eine Situation und musst die Situation lösen. Ja, und gerade mit diesem Option Play, wo dann halt der Ball mit dem ersten Kontakt doch relativ sehr nah ans Netz zugespielt oder angespielt wird, ja, kommt es einfach immer häufiger dazu, dass du den Ball lateral zuspielen musst. Ja, und das ist so, wie ich damals, als ich nach Berlin kam, überhaupt nicht meine Idee. Ja, wenn ich mich an Louis Wüst erinnere, Louis war ein Kandidat, der hat immer wieder über die Achse zugespielt. Und ich habe da wirklich ein Jahr lang drüber nachgedacht und dachte so, hey, das ist wahrscheinlich von allen Jungs in Europa derjenige, ja, wenn du ihm 100 Bälle hinwirfst, der wird 98 punktgenau zuspielen. Warum sollen wir da in das Zuspiel reingehen? Warum soll ich das verändern, wenn der Junge das so gut umsetzen kann? Und das hat mittlerweile Bestand. Also ich glaube nicht, dass wir zu krasse Vorgaben machen müssen, sondern wir müssen mehr oder weniger diesen Werkzeugkasten, den der Athlet hat, weiter ausbauen. Und dann sollen die für jede Situation, sollen die sich ein Werkzeug rausnehmen können und entsprechend damit arbeiten können. Und das ist so meine Idealvorstellung von Techniktraining. Das heißt, wir versuchen das Große und Ganze, wir sind ja noch in der Ausbildung, einmal anzureißen und meistens bleibt dann den Athleten auch immer schon was im Kopf hängen, wo die denken, okay, das kann sehr, sehr gut funktionieren oder damit fühle ich mich wohl oder das ist so meine Stärke, weil darum geht es ja auch, dass wir so eine Identität im Athleten entwickeln und dann machen die das von sich aus. Ja, und dann gibt es natürlich auch relativ viele Gespräche, wo wir genau sowas festhalten. Also ich habe jetzt erst mit meinen Kollegen, da werden wir so ein Apparat bei uns am Stützpunkt installieren fürs tägliche Training, wo wir sagen, okay, das Ganze nennt sich guter Fehler, schlechter Fehler. Also ja, wir sind wie in jeder Sportart gehören Fehler tagtäglich mit dazu und die sind da, um gemacht zu werden und dann muss man daraus lernen. Aber es gibt Fehler, die wir so vermeiden wollen. Damit wollen wir so ein bisschen die Idee im Beachvolleyball oder in ihrer Art Beachvolleyball zu spielen ausbauen, unterstützen. Und das findet gerade schon sehr, sehr viel Anklang. Also ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg aktuell sind.
Was wäre jetzt ein Beispiel für einen guten Fehler und für einen schlechten Fehler?
Also wenn ich jetzt zurückdenke, dass wir dieses Option Play besonders einsetzen wollen, ja, wenn wir in komplexen Situationen sind und der Annahmespieler versucht, den Ball wirklich aktiv nach vorne ans Netz zu spielen, weil Option Play macht mit einem Ball, der 3 Meter Netzentfernung hat, eher wenig Sinn, dann ist es okay aus unserer Sicht, wenn der Ball mal rüberfliegt in der Annahme. Ja? Oder wenn wir im Sprungzuspiel sind, ja, wenn die dann anfangen, Sprung zu spielen und der Ball kommt vielleicht nicht ganz so technisch sauber raus, dann ist es am Anfang völlig okay. Aber Hauptsache, die nutzen die Situation und trauen sich erstmal, das überhaupt so zu spielen, weil wir das in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Und das wäre so ein Beispiel für einen guten Fehler. Ja? Schlechte Fehler wären dann eher die, wo wir uns einfach, also es ist sehr, sehr häufig über Angst gesteuert, wo wir uns nicht trauen, den Ball wirklich mal bewusst nach vorne zu schieben oder zu hoch ans Netz ranzuspielen oder zu flach, wo dann halt auch kein Option-Play mehr möglich ist. Also da gibt es einen sehr, sehr großen Katalog. Und das wird dann aber auch sehr individuell mit einzelnen Leuten abgesprochen. Ja, oder in der Annahme, wenn ich jetzt sage, mein Steckenpferd ist so die seitliche Annahme, dann wird mit einigen Athleten darüber gesprochen, dass wir doch im Training versuchen wollen, wirklich bewusst diese seitliche Annahme in allen Situationen einzusetzen. Also vor allen Dingen dann gegen Float. Und dann sind eher Fehler, wo wir den Ball aus einer einfachen Situation vorm Körper annehmen oder die Arme zu früh schließen und dann gar nicht mehr seitlich arbeiten können. Also da gibt es schon verschiedene Konstrukte.
Ja, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast vorhin die Schlagschleife angesprochen. Das ist, glaube ich, die Technik wahrscheinlich im Volleyball und im Beachvolleyball, die am meisten für Diskussionen irgendwie sorgt. Du hast gesagt, ihr habt da einen guten Weg gefunden. Kannst du uns den mal beschreiben? Was ist dieser gute Weg, den ihr gerade fahrt?
Zumindest auch hier, ich sag mal, Knotenpunkte in der Ausführung, die wir immer wieder ansteuern wollen. Ja, da gibt es ja schon Unterschiede zu der Ausführung in der Halle. Wenn ich mir überlege, wie die Hallenspieler teilweise wirklich eine sehr, sehr große Schlagschleife haben, also wir nennen das immer Windmühle, dafür haben wir die Zeit im Sand ja gar nicht. Ja, wir sind eher so darauf bedacht, dass wir hingehen und versuchen, wie so Bogenschützen, also den, ich sag mal, den Ellbogen so leicht auf Schulterhöhe, vielleicht ein kleines bisschen drüber. Ja, und dann muss aber auch die Ansteuerung aus der Nichtschlagseite stattfinden. Also das heißt, du hast eine Kette, ja, und ich als Rechtshänder jetzt, bei mir startet die Kette in der linken Hand. Ja, und dann hast du die Kette, die einmal durchführt bis zur Schlaghand. Und das ist quasi dieser Apparat, der dann wirklich Geschwindigkeit auf den Arm bringt. Das ist ja ein Trugschluss, den sehr, sehr viele, vor allen Dingen junge Athleten haben, die denken, es ist nur die Kraft am Ball. Nee, es ist die Geschwindigkeit, die der Arm entwickelt. Das bringt dann quasi die Schlaghärte. Und da glaube ich, dass wir ein ganz gutes Konstrukt gefunden haben. Wir machen das dann relativ früh in der Vorbereitung mit den Athleten, gehen immer wieder auf die Knotenpunkte ein und dann wird das quasi den ganzen Winter über in Erwärmung, Schultererwärmung oder auch einfach in der Erwärmung vorm Training selbstständig geübt.
Was sind da jetzt so die Fehler, die Schnitzer, die da am häufigsten passieren, beziehungsweise die man am häufigsten korrigieren muss?
Also ganz doof gesagt.
Beziehungsweise gibt es überhaupt was?
Ja, tatsächlich. So, wenn die sich den Ball selber anwerfen, das ist ein Fehler. Ich habe mir als junger Athlet auch nie Gedanken darüber gemacht, ja. Aber die werfen sich den Ball teilweise schon so schlecht an, ja, dass sie einfach nur noch ausgleichen müssen. Dann sind sie halt auch sehr, sehr bewegungsfaul. Das heißt, dann findet die Positionierung nicht statt. Das hat dann am Ende quasi als Ergebnis, dass die im Oberkörper schon sehr, sehr starke Verdrehungen haben und dann wundern sie sich, dass sie die Schlagschleife nicht gescheit abspielen können oder den Ball gar nicht sauber treffen. Also es fängt bei uns schon mit dem Anwurf an und auch da gibt es eine Anwurftechnik tatsächlich und dann ist eigentlich so der zweite Hinweis, ja, dieser Spot, wo wir den Ball schlagen wollen, nämlich dann vor der Schlagschulter, gar nicht so sehr am höchsten Punkt, ja, das ist ja auch ein Trugschluss, am höchsten Punkt, da kriege ich das Handgelenk gar nicht sauber über den Ball. Und kann die Bälle also gar nicht sauber kontrollieren, sondern immer so ein kleines bisschen dann abfallen lassen, sodass ich mit dem Handgelenk da noch gut arbeiten kann.
Ich hatte neulich hier Silke Lüdicke zu Gast und logischerweise haben wir da viel über Mentaltraining gesprochen. Wie großen Teil nimmt Mentaltraining, Mental Coaching bei euch ein?
Ja, schon eine große, weil wir natürlich versuchen, die Athleten schon, ja, bis zum gewissen Grad einfach auch, ich sag mal, zu erziehen. Ja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest zu einer gewissen Art und Weise zu erziehen, wie wir im Leistungssport arbeiten. Und ich glaube, in unserer Sportart ist der Mentalbereich ein extrem wichtiger. Ja, das zeigen ja auch die Nationalteams. Also da hat eigentlich jeder mittlerweile seinen eigenen Psychologen. Wir haben das Ganze, wir haben die Möglichkeit bei uns am Stützpunkt auch. Also die Athleten wissen, sie können jederzeit zu uns kommen und mit uns über gewisse Themen reden. Manchmal ist es aber auch hilfreich, wenn das gar nicht der Balltrainer macht. Ja, da haben wir tatsächlich wirklich Fachkräfte am Olympiastützpunkt Berlin, wo wir dann sagen, hey, bitte mach doch mal einen Termin aus. Und dann liegt es aber auch gar nicht mehr so in unserer Verantwortung. Also wir können die Athleten immer nur bis zu einem gewissen Grad unterstützen und sagen, hey, such doch mal einen Termin. Aber darüber hinaus den Termin ausmachen oder den Weg zum Psychologen suchen, das müssen die dann selber schaffen. Ich hatte ja vorhin mal so über intrinsische Motivation gesprochen. Ich glaube, die ist schon eine extreme, gerade als Beachvolleyballer, weil der Anforderungsbereich ja immer größer wird. Und wenn ich mir überlege, wie Fußballer damals, so zu Zeiten von Mario Basler mit Zigarette im Mund, ja, also wenn ich mir das heute vorstelle, ja, es kommt ein Nachwuchsathlet zu mir, der irgendwie noch vor der Beachhalle seine Zigarette ausdrückt, ja, das findet nicht mehr statt. Also sie sind schon so viel weiter und dieses Anforderungsprofil an junge Menschen ist so viel größer geworden. Und ich glaube, um das alles so einigermaßen zu sortieren können, ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wenn die da Unterstützung durch einen Mentalbetreuer oder Psychologen bekommen. Tatsächlich gibt es bei uns sogar die Anweisung, dass sie mindestens einmal im Jahr dort auflaufen müssen und ein Gespräch suchen müssen, falls, einfach um mal halt mit jemandem darüber zu reden, wie es denn geht. Und ich sag mal so, in 80% der Fälle geht es den Jungs und Mädels bei uns aber auch sehr, sehr gut. Aber manchmal gibt es auch dann Themen, die einfach aufgearbeitet werden müssen. Wir merken aber auch, dass gerade in dieser Konstellation mit einem festen Partner und in jungen Jahren, dass da schon teilweise häufig Reibungspotenzial besteht. Ja, und dann sind die gar nicht in der Lage, auch schon im Training nicht, ihre Leistung abzurufen, sondern dann sind die halt so stark auf den Partner fokussiert, dass der Partner gerade funktioniert oder was der Partner macht, dass die gar nicht mehr 100% von ihrer eigenen Leistung zur Verfügung haben. Und das sind schon Themen, die wir dann auch mit den Athleten besprechen müssen.
Ja, das ist ja so die eine große Seite irgendwie. Wie ist der psychologische Stand? Wie ist die Gesamtsituation? Gibt es irgendwie große Probleme wirklich? Und das andere wäre ja mentales Training tatsächlich, so auch innerhalb des Balltrainings. Findet das irgendwie statt, so wie mit Drucksituationen und so weiter umgegangen werden kann? Und findet das den Weg einfach ins Balltraining?
Ja, doch, definitiv. Wir versuchen das heute wieder zu schulen. Also an so einem Freitag, wo wir ein Spieltraining haben, dann kann es mal sein, dass wir einfach dann sagen, okay, Team A wird von Trainer A unterstützt, ja, und Team B von Trainer B. Und dann gibt es da gewisse Aufgabenstellungen, die halt von den Trainern dann im Vorfeld abgesprochen wurde oder mit den Teams im Vorfeld vereinbart wurde. Also versuchen da schon gewisse Situationen so zu schaffen. Es kann aber auch mal sein, einfach als Stressor, dass wir Musik laufen lassen. Ja, vielleicht auch Musik, die den Athleten nicht so gefällt. Um das zum Beispiel auf der deutschen Tour, da ist es ja teilweise auch sehr, sehr laut, einfach mal so zu trainieren. Und ja, hin und wieder gehen wir Trainer einfach auch schon sehr, sehr stark dazwischen und fordern dann auch gewisse Punkte vom Athleten ein, die wir dann im Vorfeld mal besprochen haben. Also das kann dann schon auch mal sein, dass wir als Trainer versuchen, Stress auf den Athleten aufzubauen, weil das halt sonst nicht passiert.
Generell jetzt, wo wir gerade beim Coaching sind, im Nachwuchsbereich ist es ja teilweise erlaubt, sowohl national als auch international, am Spielfeldrand zu coachen. Was ist so deine Meinung dazu? Sollte man das vielleicht noch mehr erlauben im Beachvolleyball?
Ich bin im Nachwuchsbereich absoluter Verfechter von der Art und Weise, wie gerade international im Nachwuchsbereich gecoacht werden darf. Nämlich zwischen den Ballwechseln und den Auszeiten darfst du eigentlich alles zu deinem Team sagen. Darf es auch taktische Vorgaben geben, darf es unterstützen, darf sie auch anschreien, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, da gab es mal von dir so einen kleinen Einspieler, wie ich bei der WM in Thailand war das, glaube ich, wo ich mich dann mit den Schiedsrichtern angelegt habe, weil bei 35 Grad war es dann irgendwie nicht möglich, Wasser zu trinken. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen darüber lautstark geäußert. War aber gar nicht so sehr in die Richtung des Schiedsrichters, sondern eher, um mein Team mal so ein bisschen wach zu machen wieder. Ja, das sind dann so die kleinen Möglichkeiten. Also das ist so mein Favorit, muss ich sagen. Ich fand es in den letzten Jahren in Deutschland ein Trauerspiel, wenn ich mir so die deutschen Meisterschaften oder Bundespokale angeschaut habe, ja, wo Trainer wirklich dann das ganze Spiel bis auf die Auszeiten stillschweigend auf der Bank saßen. Und dann gab es ja sogar noch den Hinweis, die dürfen keine Emotionen mit reinbringen. Ja, tut mir leid, dann brauchen wir auch keine Trainer am Spielfeldrand. Ja, tatsächlich haben Paul und ich uns das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil wir glauben, dass wir damit eine riesen Chance verpassen. Ja, ich weiß, woher das herkam, weil damals häufig Eltern, die den Trainer gemacht haben, sich dann eingebracht haben auf deutschen Meisterschaften und dann teilweise auf Schiedsgericht oder auf den Gegner Einfluss genommen haben. Wir wollen jetzt so eine Art Gentleman's Agreement erarbeiten, wo wir ganz klar sagen, hey, ihr dürft mit eurem Team kommunizieren, darüber hinaus nicht mit dem Schiedsgericht, nicht mit dem Gegner. Wir erhoffen uns den Mehrwert dadurch, dass dann die Athleten in kritischen Phasen vielleicht wirklich mal ein gutes Feedback bekommen. Ja, also da wird es Veränderungen geben. Wir fahren da sogar noch ein neues Modell, zum Beispiel, dass wir sagen, okay, Trainer dürfen bis zu einem gewissen Spielstand diese Coaching-Funktion innehaben und müssen dann zum Satzende hin aber auch das Spielfeld verlassen. Ja, hat dann, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Dann müssen die Teams nämlich funktionieren und Lösungen finden in dieser Crunch-Time. Also wir versuchen schon Möglichkeiten zu finden, um Trainer zu, ja, quasi ja, zu verpflichten, dass sie da mit ihren Athleten arbeiten oder da Input liefern. Aber darüber hinaus ist es uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Essenz vom Beachvolleyball, nämlich, hey, wie kriege ich das denn selber hin, in der kritischen Phase mich zu steuern oder für mein Team, für meinen Partner und mich Mittel und Wege zu finden, um uns da durchzubringen. Und ja, also wenn du mich fragst, ehrlich gesagt, ich finde die letzte Variante also schon mit am besten, wenn wir dann einfach sagen, okay, wir müssen dann zu einem gewissen Punkt dann das Spielfeld verlassen und dann sind die Athleten auf sich gestellt.
Aber ist ja eigentlich ungewöhnlich, oder? Also mir fallen jetzt gar keine anderen Sportarten ein, wo das so restriktiv ist, dass es nicht erlaubt ist. Also gut, im Ballwechsel geht das dann vielleicht nicht, aber im Tennis zum Beispiel. Aber ansonsten hat der Trainer ja schon einfach einen großen Einfluss aufs Spiel. Glaubst du, dass das im Beachvolleyball vielleicht noch kommen könnte und vielleicht auch den Beachvolleyball noch weiterbringen könnte?
Ah, da scheiden sich ja die Geister. Also wenn wir jetzt gerade über Schlagschleife gesprochen haben, das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, wo alle sagen, also wahrscheinlich wird der eine Bundestrainer sagen, boah, nee, das nimmt die Essenz vom Beachvolleyball komplett weg. Der andere Bundestrainer wird sagen, nee, ist doch super, weil dadurch wird der Sport an sich besser, weil wir in der Lage sind, als Trainer aktiv auf das Team einzuwirken. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich denke, dass es schon sinnvoll wäre. Ich meine, man sieht das ja auch in Brasilien, ja, auf der Tour, da dürfen die Trainer ganz normal mit den Top-Teams arbeiten auf dem Turnier im Spiel. Und ich glaube, das hilft uns schon, um unsere Athleten einfach mehr zu unterstützen und am Ende des Tages den Sport besser zu machen. Und hat natürlich auch, und das muss man ganz klar sagen, aus Trainersicht sagen, hat er natürlich auch dann den netten Beigeschmack, dass Trainer vielleicht auch eine andere, wie soll ich sagen, Popularität genießen. Ja, wenn ein Trainer auch wirklich mit am Feld steht. Jetzt die CEV hat, glaube ich, seit 2 Jahren angefangen, Trainer auf internationalen Höhepunkten, also Europameisterschaften, auch mit einer Medaille zu versehen. Ja, wenn ich mich jetzt an die EM, U22 EM im letzten Jahr erinnere, da durfte ich dann mit Max und Louis auch aufs Treppchen. Und da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt. Das war für mich was ganz Besonderes, weil ich das so einfach nicht kannte. Und ich glaube, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, weil naja, das Trainergeschäft ist teilweise auch schon ganz schön hart. Und ich glaube, das ist so einfach, um das Ganze so aufzufangen, weil es sind natürlich die Athleten, aber die Trainer dahinter finden aus meiner Sicht deutlich zu wenig Beachtung.
Ja, ist ja einfach eine Art Wertschätzung. Also die Trainer stecken ja super viel Arbeit da rein, genauso viel wie die Athleten dann am Ende, eben ein bisschen anders. Teilweise ist es sogar mehr an Arbeit, die da einfach reinfließt, an unzähligen Stunden Vorbereitung und Scouting und was noch alles dazu kommt. Also auf jeden Fall schön, wenn es da irgendwie eine Recognition für gibt. Und wie du sagst, das kann ja auch das Spiel eigentlich nur besser machen, wenn da eben mehr analytisches Wissen auch während des Spiels irgendwie reinfließen kann. Die Athleten können das ja gar nicht alles so wahrnehmen, wie man das von außen kann. Es gibt jetzt dieses Jahr in Deutschland, ganz anderes Thema, wieder 8 GBT-Turniere, 3 GBT-2-Turniere und eine Handvoll Premiums. Reicht das für deine jugendlichen AthletInnen, um ja, sinnvoll Wettkampferfahrung zu sammeln? Oder wie stehst du zu der Turniersituation, die wir jetzt gerade hier in Deutschland vorfinden?
Ja, auch das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ja, ich kann da sowohl zum Beispiel die Ausrichter verstehen, dass sie sagen, so ja, die Nachwuchsteams werden immer relativ hart abgefrühstückt und deswegen gibt es da vielleicht nicht mehr die Nachwuchs-Wildcard fürs Hauptfeld, so wie es damals mal war. Aus Trainersicht im Nachwuchsbereich muss ich sagen, ich glaube, wir als Verband müssen es schaffen, diese Schnittstelle zwischen, ich sag mal, erster Liga, was wir jetzt mit der German Beach Tour haben, und der zweiten Liga bzw. dritten Liga dann aufzufangen. Ja, mit Rock the Beach haben wir jetzt leider nur noch 3 Turniere. Da hätte ich auch sehr, sehr gerne, dass es deutlich mehr werden. Wir haben ich glaube, es sind 7 Premium-Turniere. Ja, also da wurde die Zahl schon deutlich aufgestockt. Und das sehe ich gerade so als den Bereich, wo die Nachwuchsathleten teilnehmen müssen, immer wieder mal gepaart mit einer Wildcard für die German Beach Tour, für die Quali. Auch, und das haben wir im letzten Jahr gemerkt, da hat es ja keins der Nachwuchsteams geschafft, aus dieser Quali durch eine Wildcard herauszugehen. Also es ist schon brutal stark, was da oben gespielt wird. Wenn ich mir anschaue, dass Kühlborn Study letztes Jahr, ich glaube, das war der letzte Tourstop in Berlin, dann selber noch in die Quali reinrutschen. Das ist schon immens. Ja, oder auch in Hamburg, da haben dann, glaube ich, Max und Louis gegen Kühlborn Study in der Quali spielen müssen. Also Just Wüst, die nachher Fünfter werden, die im Vorjahr Vierter in Timmendorf geworden sind. Ja, die schaffen dann auf den ersten 4-5 Turnieren, es nicht einmal die Quali zu überstehen. Also da ist das Niveau schon brutal. Und das ist ja aber auch genauso gewollt. Wir wollen ja wieder aus der ersten Tour wirklich auch eine solide erste Tour machen, wo dann wirklich die Top-Teams oben sich die Köpfe einschlagen. Hat natürlich dann zur Folge, dass die Nachwuchsteams ein kleines bisschen erstmal sich beweisen müssen. Und dafür haben wir dann aus meiner Sicht die zweite und dritte Tour. Da jetzt 10 Turniere insgesamt, immer wieder mal gepaart mit vielleicht dem einen oder anderen A-Plus-Turnier. Also das sehe ich schon sehr, sehr gut. Und dann ist es nichts anderes als damals. Da müssen sie sich halt da durchbeißen, um dann vielleicht mal auch eine Quali zu schaffen. Oder halt auch mal eine Future spielen, um da ein paar Punkte mehr zu kriegen, um vielleicht dann eigenständig mal in so eine Quali reinzurutschen. Das ist der normale Weg und das ist genauso forciert. Also wir hatten erst die letzten Tage wieder ein Meeting dadurch und da bin ich mit allen anderen Bundestrainern, sind wir uns darüber einig, wir wollen Leistung belohnen, ja, und die müssen sich da durcharbeiten und am Ende des Tages, wenn sie diesen harten Weg hinter sich haben, sind wir der festen Überzeugung, dass sie dann auch irgendwann das Standing haben, um auch Nationalspieler sein zu können, um Deutschland international vertreten zu können. Aber der Weg dahin ist ja ähnlich wie international. Es ist so brutal und da reichen oft 3-4 gute Ergebnisse gar nicht aus, sondern da musst du wirklich über 1-2 Jahre hinweg jetzt wirklich eine gute Leistung bringen, um dich da oben festzusetzen.
Wie viel von der Saisonplanung machen die Athleten selber und können da mit einwirken und sagen, ja, ich möchte auch international Future spielen und die anderen sagen, ja, ich will aber eher auf dem Landesverband unterwegs sein?
Also es gibt einmal im Jahr, immer vor der Saison, das ist jetzt so im Februar passiert, da schicken wir so eine Blanko-Rahmenplanung raus sozusagen. Ja, dann ist es meistens auch schon so, dass die internationalen Turniere und die nationalen Turniere absehbar sind. Und dann müssen die Athleten erstmal für sich mit ihrem Partner so eine grundlegende Planung ausfüllen. Und die wird dann im Nachhinein mit dem Stützpunkttrainer und mir besprochen. Und ja, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ja, das eine Team, wenn ich jetzt an so einen Momme Lorenz denke, der ja auch noch hier bei uns am Stützpunkt ist, ja, Momme will natürlich international spielen. Der hat ja auch schon viele internationale Punkte. Und der spielt jetzt dann mit Erik Schadi zusammen. Und klar wird das ein oder andere Future mit dabei sein. Ja, dann haben wir aber auch die Jüngsten bei uns, die sind Jahrgang 2006 mit Johannes Sackermann. Die sehe ich halt noch nicht so wirklich auf einem Future. Ja, aber die können dann wirklich mal auf so einem Premium-Turnier auflaufen oder vielleicht auch mal beim Rock the Beach ihre Erfahrungen sammeln. Also das ist auch hier sehr, sehr individuell. Und wichtig ist es nur, dass das nicht vom Athleten allein übernommen wird, sondern dass wir da so eine gewisse Rahmenplanung haben, an die sich auch gehalten wird. Und am Ende des Tages muss man sagen, es sind ja noch Nachwuchsathleten. Und da wollen wir sie auch nicht zu sehr überspielen, sondern versuchen schon, so gewissermaßen in einem Bereich einzuhalten. Also wenn du jetzt 4 Wochen hast, dann wird 3 Wochenende in Folge Turnier gespielt und das 4. Wochenende ist dann wirklich auch frei, um dann vielleicht mal Sachen für die Schule zu erledigen oder mal nach Hause zu fahren oder einfach mal die Füße hochzulegen.
Ja, ich vergesse das auch die ganze Zeit, dass die zum großen Teil dann auch noch in der Schule sind und das auch noch mit stattfinden muss zwischen allen Trainingsinhalten. Wie sehr bist du als Trainer da involviert oder ihr als Team in die, weiß ich nicht, Erziehung, Betreuung der Athleten, auch neben dem Sportlichen?
Also solange es Stützpunktangelegenheiten sind, ich sag mir jetzt mal, der eine baut auf dem Internat Scheiße. Ja, wir haben ja das Sportinternat hier und dann müssen wir schon dafür Sorge tragen, dass das, was sie da fabriziert haben, nicht zu große Ausmaße annimmt. Ja, das heißt, wir haben auf jeden Fall die Kommunikation Richtung Schule, wir haben die Kommunikation Richtung Internat, aber dann auch teilweise ja, in die verschiedensten Bereiche. Also jetzt, wir haben auch einen Schulpsychologen zum Beispiel, der erzählt mir jetzt keine Interna sozusagen, also das bleibt dann schon unter 4 Augen, was er da mit dem Athleten bespricht. Aber er gibt mir schon mal so ein kleines Update und sagt so, hey, der und der Athlet war gerade da. Also dass ich auch dahingehend so ein kleines bisschen Übersicht habe, wo es gerade hapert bei dem einen oder anderen. Und ansonsten mischen wir uns da in diese privaten Bereiche gar nicht so sehr ein. Also wir haben jetzt zum Beispiel Athleten, die sagen, hey, wir würden gerne noch mal ein paar Euro mehr verdienen. Und dann geben die Amateurtraining bei uns hier in Berlin, um das vielleicht dann im Laufe der Saison als Reisekosten einzusetzen. Ja, wenn ich das einem Hallenathleten erzähle, der zeigt mir den Vogel, ja, weil der sowas nicht kennt. Ich im Sinne der Eigenverantwortung denke, das ist ein richtig geiler Schritt. Aus Trainersicht nicht ideal, weil der freie Nachmittag sollte eher zur Regeneration genutzt werden. Das heißt, wir müssen schon Kompromisse finden. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Athlet dann aber nicht funktioniert oder dass das alles ein bisschen zu viel wird, dann gibt es da aber auch schon Gespräche mit den Athleten und dann sind wir da auch immer sehr, sehr ehrlich.
Okay, gut. Aber ihr hängt jetzt nicht jede freie Minute zusammen ab und vielleicht mal ein Teambuilding hier und da, aber ihr macht jetzt nicht noch mega viele extra Aktivitäten, außer das Training, was ihr eben auf dem Feld habt.
Ja, ist vielleicht bei uns am Schützpunkt in Berlin auch ein bisschen was Besonderes. Also wir haben ja eine Beachvolleyballhalle, aus meiner Sicht eigentlich die beste Beachvolleyballhalle in Deutschland. Ja, wir haben einen eigenen Kraftraum, wir haben einen Versammlungsraum mit einem großen Fernseher, da lief jetzt letzte Woche auch die World Tour. Und in diesem Versammlungsraum, da ist eine Couch, da ist eine Küchenzeile, da ist ein großer Tisch. Das Ganze nennt sich dann ein Olympiazimmer. Und da sind die Athleten angehalten, sich auch dort aufhalten zu können. Ja, und natürlich gibt es dann immer wieder mal außerhalb vom Sport Schnittpunkte. Ja, aber im Großen und Ganzen wollen wir uns ja nicht einmischen. Wir haben am Stützpunkt in Berlin auch alle 5 bis 6 Wochen mal so ein kleines Event. Das sind dann tatsächlich Themen, das kann mal ein Beachvolleyballbereich sein, das kann auch mal ein Ernährungsvortrag sein, das kann aber auch mal ein Vortrag von jemandem sein, wie man sich gut vermarktet. Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, jemanden von der Bundeswehr, der hat dann so quasi einen Parcours aufgebaut und dann haben die so eine Art Biathlon gemacht mit so Laserpistolen. Also das ist dann halt, darüber geht das schon hinaus. Wir haben schon ein familiäres Klima bei uns und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja zum Teil einfach auch noch Minderjährige und die sollen sich dann bei uns am Stützpunkt wohlfühlen.
Haben die denn sowas wie Betreuer oder sowas? Also wer kümmert sich denn eigentlich um die, wenn die auch noch in der Schule sind und so? Was, ja, die Eltern werden es ja nicht sein und du als Trainer dann ja auch nicht. Oder sind die einfach auf sich alleine gestellt?
Nee, also es gibt tatsächlich auf dem Internat dann Erzieher. Und je nachdem, ob das dann volljährige Athleten sind oder Minderjährige, gibt es dann auch quasi Ausgehzeiten und dann halt auch da immer die Ansprechperson. Also die sind da schon bereit, auch mal auf die Zimmer zu gehen, um zu gucken, hey, halten die einigermaßen ihre Ordnung ein? Ja, also da sind wir schon im guten Austausch. Das ist halt dieses Konstrukt am Stützpunkt, wo wir immer wieder versuchen, dann uns abzudaten und mal ein kleines Feedback von den einzelnen, ich sag mal so Säulen zu bekommen. Ob das jetzt Schule, Internat, sportlicher Bereich oder mentaler Bereich ist. Und wenn das dann nicht so funktioniert, dann werden halt die Gespräche mit den Athleten oder halt auch mit den Eltern gesucht.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Die sind nicht auf sich alleine gestellt. Alles klar, Kerstin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Ich glaube, viele haben keine richtige Vorstellung, wie der Alltag eines Bundestrainers unbedingt aussieht. Also danke, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hier in diesem Podcast hat immer der Gast das letzte Wort. Das würde ich dir jetzt hiermit übergeben. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch für deine Zeit, Max. Vielleicht als Angestellter des Deutschen Volleyballverbandes, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass die Beachvolleyballfamilie eine relativ kleine ist und in den letzten Jahren doch teilweise da in der Öffentlichkeit sehr diffamierend mit dem Verband umgegangen wurde. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich glaube, wir sind gerade in einem großen Prozess, der natürlich ein bisschen Zeit benötigt, aber wir stoßen gerade sehr, sehr vieles an und ich bin richtig gespannt darauf, was da in den nächsten Jahren kommt. Ich glaube, wir haben viele gute Personen in den richtigen Positionen und freue mich da auf einen weiteren Weg. Und ich würde mir wünschen, wenn das in der breiten Masse auch mal so angenommen wird, weil ich glaube, dass da doch in der Vergangenheit teilweise sehr, sehr schnell geurteilt wurde. Und das ist zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht fair. Und deswegen bitte habt da Vertrauen Und ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr mich mal auf internationalen oder nationalen Events seht, dürft ihr mich auch gerne mal anquatschen. Und wenn ihr da Fragen habt, bin ich da jederzeit bereit, auch eure Fragen zu beantworten.